Gut. Gogo Pal. Damit sind wir an das Ende unseres musikalischen Teils angelangt. Bevor ich über mein heutige... Okay, hier ist noch einiges am Geschehen.
Bevor ich über das heutige Thema sprechen werde, was ich glaube von sehr großer Wichtigkeit ist, möchte ich einen ganz besonderen Gast einladen, nämlich einen mir sehr lange bekannten Gentleman oder besser Devotee aus Vrindavan, dem Ort von Krishnas transzendentalen Erscheinen. Wie ihr vielleicht wisst, gibt es in Indien... Oh, unser Gast ist auf einem Spaziergang noch, wie ich gerade höre. Und das ist sehr aufmerksam, danke. Unser Gast ist noch auf einem Spaziergang, aber kommt mit Sicherheit noch später zurück, wenn er uns ein paar Dias aus der Stadt der 5000 Tempel zeigen wird, nämlich der Vrindavanstadt. Damit werde ich dann sogleich in das Thema von heute hineingehen. Ich möchte euch herzlich bitten, sehr aufmerksam zuzuhören, da das, was ihr hören könnt, vielleicht unter Umständen euer Leben verändern oder doch zumindest bereichern kann. Ich möchte nämlich über die Frage sprechen, ob es möglich ist, das Schicksal zu verändern. Jeder einzelne von uns, so heißt es in den vedischen Schriften, hat ein bestimmtes Schicksal. Und alles, was in unserem Leben geschieht, ist an und für sich nur darauf zurückzuführen, was wir bereits getan haben zu vorangegangenen Zeiten und was wir deswegen für Reaktionen bekommen auf diese vorangegangenen Tätigkeiten. So, nach dieser Aussicht ist jeder von uns an und für sich nur eine Puppe in einem Puppenspiel, dessen Skript bereits feststeht. Willenslos werden wir auf der Bühne des Lebens mit unseren Reaktionen auf vorangegangene Tätigkeiten konfrontiert und meinen, nur aus Illusion heraus der Schmied unseres Schicksals zu sein. Das Schicksal ist geschmiedet und wir holen lediglich die detaillierten Ausgaben unseres eigenen geschmiedeten Lebens mit der Zeit in unserem Leben ab. Das ist eine Aussage und heute möchte ich die Frage stellen, kann man sein Schicksal verändern? Das ist die Frage. Aber bevor ich beginne, möchte ich noch ein paar Mantren chanten, um die Atmosphäre zu läutern und einfach auch um Srila Prabhupada meine Ehrerbietung darzubringen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Praskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In Indien gibt es ein Werk namens Bhrigu Sanghita, in dem all die Lebensläufe von denjenigen zu finden sind, die eben dieses eine Buch, die Bhrigu Sanghita, finden. Es ist erstaunlich, wenn dieses Werk ist vor 5000 Jahren niedergeschrieben worden und wird dann, ich glaube, alle 300 Jahre aufs Neue umgeschrieben, auf neue Palmblätter. Der Inhalt bleibt jedoch immer der gleiche. Und wenn ein Mensch oder wenn jemand dieses Buch aufsucht und nur seine Geburtsdaten angibt, die er in diesem Leben hat, kommen die Pandits, die das aufnehmen, nach ungefähr einer Woche zurück mit genauen Daten über die Person, die dieses Buch findet. Die, in Sanskrit steht da bereits der deutsche Name, Wolfram Pillnitz, und steht genau, wann das Jahr eintreten wird, wann dieses Buch gefunden wird. Es steht geschrieben, was an wichtigen Lebensereignissen in dem Leben dieser Person, die es findet, bisher stattgefunden hat. Und es ist auch drin zu finden, was sich noch in allernächster Zukunft und auch in späterer Zukunft im Leben dieses Finders ereignen wird. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, was ich auch schon in Wiesbaden gegeben habe, aber gerade eben merke ich, dass wir vielleicht ein paar Gäste aus nicht deutsch sprechenden Ländern haben. Ich höre schon da eine Übersetzung, die gemacht wird. Just one second. Is there any one of you who doesn't follow my Germanski, my German, and only understands English? No? If you are too shy to raise your hand, there is a translation by the highly qualified, newly initiated former Bhakta, I don't know, Lawrence?
Lochan.
Oh, by Lochan Prabhu. Yes, very good. Gut. Ich möchte euch ein Beispiel von der Bhrigu Sanghita geben, was ich auch in Wiesbaden schon gab. Ein gewisser Bartholomäus Schmidt aus München fand vor einiger Zeit dieses Buch, gab skeptisch seine Geburtsdaten ab und bekam nach einer Woche seinen Namen und einiges Interessantes, was auch stimmte, und eine Vorhersage über seine unmittelbare Zukunft. Und zwar hieß es in der Bhrigu Sanghita, dass ein gewisser Bartholomäus Schmidt, bevor er nach München zurückfliegt mit dem Flugzeug, sich hoffnungslos und überaus romantisch am Delhi-Flughafen verlieben wird und es nicht abwarten kann, sondern sogleich eine Hindu-Frau ehelicht. Bartholomäus Schmidt dachte, das ist Quatsch, das kommt nur in Südsee-Schnulzen vor. Das geschieht mir nicht. Ich habe schon genaue Pläne gemacht in meinem Leben. Doch als er in den Flug nach Deutschland stieg, war er nicht mehr alleine, sondern errötend vor Begeisterung, sagt man, verheiratet mit einer Hindu-Frau, die auch noch einen Punkt auf der Stirn trägt, was bedeutet, dass sie jetzt auch verheiratet war. So, die Frage, die sich, wenn man mit diesen Dingen konfrontiert wird, stellt, ist: Ist unser Leben vorherbestimmt? Ist das, was wir erleben, schon in einiger Zukunft wie soll ich mich ausdrücken, wartet nur in der Zukunft auf uns. Und nur die Zeit trennt uns, die mit jeder Sekunde eben reduziert wird, bis zu dem Jetzt hin, wo wir das erleben, was bereits schon ohnehin feststand. Das ist eine Frage. Diese Frage ist total wichtig. Wenn wir nämlich eigentlich nur unfrei durch eine total vorherbestimmte Lebenslandschaft gehen, dann ist der Begriff Freiheit und auch spirituelle Befreiung vom materiellen Leben völlig irrelevant. Es geht nicht. Wir sind wie Puppen dazu verdammt, nach dem Skript des Puppenspielers zu schreiben. Der Kasper kann nicht plötzlich sagen, wie reicht es jetzt, diese Kasper-Spiele? Ich will nicht mehr hier herumkaspern und mich zum Narren halten und andere auch. Ich möchte jetzt über die absolute Wahrheit sprechen, über spirituelles Leben und Selbstverwirklichung. Das kommt nie vor. Es sei denn, im Skript ist das schon drin, dass es vorkommt. So, diese Frage ist deswegen von so zentraler Wichtigkeit. Ich möchte jetzt ein bisschen diese Frage beleuchten, indem ich ein paar Beispiele aus verschiedenen Kulturen bringe, die, glaube ich, hier in diesem Kreis, wo man sich mit spirituellen Dingen befasst, schon irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Ich weiß, dass ich vor dem Krishna-Bewusstsein mit dem I Ching umging, ein chinesisches Orakelspiel, wo man, um wichtige Antworten zu bekommen auf seine Fragen, Strohhelme wirft und dann an der Art, wie sie fallen, das I Ching aufschlägt und sieht, was dieses Muster, in dem sie da liegen, dann zu bedeuten haben. Und ich weiß, eines Tages habe ich das I Ching geworfen mal wieder und habe gefragt, ich interessiere mich sehr für Leben und auch für Tod im Augenblick. Ist irgendjemand, der in der nächsten Zeit sterben wird? Das fiel in ein Muster, was mir nicht bekannt war, was auch nicht im Buch steht. Und ich ging dann zu einem Freund, der sehr erfahren darin war, zeigte ihm das, ich hatte das Muster aufgemalt, zeigte ihm das und er sagte, eines deiner liebsten Freunde wird in 3 Tagen sterben. Und ich war sehr, sehr schockiert und als ich dann, als der 4. Tag kam, erreichte mich die Todesnachricht von einem sehr guten Freund, einem Gitarristen, der in unserer Jazzgruppe die Gitarre spielte. Ich weiß noch, als ich dann im Begräbnis war und die Schaufel auf den Sarg warf, war mir sehr, sehr unheimlich dabei. Ich dachte nämlich, das war ja schon im I Ching vorhergesagt, der musste sterben, der konnte gar nichts anderes tun, als in dieses Todesauto einsteigen und dann den, wie sagt man, zentral oder frontal Zusammenstoß machen. Wie schrecklich dieses Leben ist. Ich denke wahrscheinlich in meinem Freiheitsdrang, ich bin frei, aber eigentlich, wenn jemand schon weiß, was in 3 Tagen oder wenn es bekannt ist, was in 3 Tagen geschehen wird, dann bin ich ja gar nicht frei. Dann ist das alles eine Illusion. Ich weiß, das war für mich eine zentrale Frage und ich habe mich dann mit der Frage damals auseinandergesetzt, ist es möglich, das Schicksal zu verändern? In unserem westlichen Kulturkreis macht das I Ching für ein paar esoterische Spezialisten vorbehalten sein. Es gibt aber etwas, was sogar in der Hör zu steht. Hör zu ist eine Fernsehillustrierte. Da gibt es dieses Teil, diese Sparte, fragen Sie Frau Irene? Ja, das ist es nicht. Frau Irene hat, glaube ich, nichts mit dem Horoskop zu tun. Da gibt es jedenfalls immer so ein Horoskop. Widder, pass auf, vor intensiven Geschäftsabenteuern, es gewittert sich ein finanzieller Ruin zusammen. Am besten, du bleibst zu Hause, sprichst nicht und schläfst nur. Oder so steht es denn in diesen Boulevardblättern. Es gibt jedoch Horoskope, die sehr, sehr spezifisch sind. Und die, wenn man sie von einem erfahrenen Astrologen gedeutet bekommt, der eben die Möglichkeit, die dort angegeben wird in dem Horoskop, auf eine Höchstwahrscheinlichkeit hinbringen kann, dann findet man erstaunliche Aussagen über das, was in der Zukunft geschehen wird. In den Vedas weiß man von einer Methode des Prashnas. Wenn man auf eine Reise geht, wirft man ein paar Muschel durcheinander und wie die fallen, das sagt einem denn, ob es gut ist zu reisen oder nicht. Wenn man nämlich dann reist, dann wird man mit Sicherheit einen Löwen auf dem Weg finden und so weiter und so fort. Jede Tradition, die afrikanische, die chinesische und selbst unsere eingeschlafene westliche Tradition hat Zukunftsdeutungen, an denen etwas ist, die Hand und Fuß sozusagen haben. Also nochmal die Frage, ist unser Leben vorherbestimmt? Können wir etwas verändern? Ich möchte gerne eine kleine Meinungsumfrage haben. Wie ihr wisst, ich hatte es schon angekündigt, für mich war diese Frage eine zentrale Frage in meinem Leben und hat mich vielleicht unter vielen anderen Beweggründen zum Mönchsdasein in den Tempel geführt. Wie denkt ihr über diese Thematik? Kann man das Schicksal verändern oder die Vorherbestimmung verändern? Es sagen zum Beispiel manche Leute, dass in der Zukunft sehr große ökologische Desaster entstehen werden. Manche prophezeien Weltkriege. Kann man das verändern? Jetzt guckt ihr so fragend, ich bin aber mehr Frage als ihr. Was meint ihr? Man kann schon verändern, ist eine Antwort. Ist allerdings sehr generell. Eine sehr kühne Behauptung. Also hier ist eine kühne Behauptung, man kann es verändern.
Und für mich ist auch wichtig, durch was kann ich dieser Erlösung, so für Christen, das bedeutet, die erkennen Jesus Christus an und diesen Moment geschieht
Vergebung?
Vergebung der Sünde.
Ja.
Und in indischer Tradition, das bedeutet Annahme des spirituellen Meisters und Annahme der Heiligen Namen.
Ja.
Heilige Name und spiritueller Meister.
Ja. Meine Überzeugung ist, dass das Schicksal, ich spreche es für die kassettenhörende Nachwelt auf Tonband, meine Überzeugung ist, dass das Schicksal dann verändert werden kann, wenn es gelingt, das Karma zu verändern. Das entspricht dem christlichen Satz, wenn man Jesus im Herzen akzeptiert, werden einem die Sünden vergeben. Im Indischen ist das die Annahme des spirituellen Meisters und das Singen der heiligen Namen Gottes. Diese beiden Vorgänge sind machtvoll genug, um das Karma zu verbrennen. Habt ihr sonst noch? Ich bin nur Sammler und Wiedergeber. Bestimmen. Also ist es schon möglich, das Schicksal zu verändern, sagt ein anderer Gast. Wenn man zum Beispiel jemanden trifft, der wohl spirituelles Wissen präsentiert, dann kann man dieses spirituelle Wissen annehmen oder auch nicht annehmen. Und das entscheidet dann, ob man das Schicksal verändert oder nicht. Daya, du bist eine Astrologin, was würdest du dazu sagen? Unter vielen anderen Dingen. Überhaupt, was ist deine Überzeugung? Kann man das Schicksal verändern, ja oder nein? Aha. Ja, Also hier spricht eine Astrologin zu uns unter vielen anderen Tätigkeiten, die sie tut. Auch. Man kann das Schicksal schon verändern, wenn man den spirituellen Weg einschlägt. Jetzt habe ich ehrlich gesagt ausgeschaltet und an was anderes gedacht, während du gesprochen hast. Was? Und Tätigkeiten ausführt, richtig, die spirituell sind. Dann übergibt man das Schicksal oder das Karma in Krishnas Hände und dann ist alles weg. Brennt es jemanden auf der Zunge wie ein Feuer, was gelöscht werden will durch eine Stellungnahme? Sonst mache ich weiter. Zunächst einmal, wollt ihr euer Schicksal überhaupt verändern? Das ist auch eine wichtige Frage. Sollte sich jeder mal fragen. Brauche ich keine. Das sind private Antworten, die sind privat. So, ich möchte gerne, nachdem ich euch gebeten habe, dass dazu etwas zu sagen, ausdrücken, wie Schicksal in unserer oder in der vedischen Tradition erklärt wird. Und ich glaube, dass es also meines Wissens keine bessere Erklärung dafür gibt als eben diese eine. Es tauchte hier manchmal das Wort Karma auf und dies ist ein wichtiges Schlüsselwort, um sich mit dieser Fragestellung schlussfolgernd auseinanderzusetzen. Karma bedeutet eigentlich zunächst einmal ganz neutral tun. Es gibt ein Gesetz des Karma, was vorsieht, dass auf jede Tätigkeit, die man tut, eine bestimmte Reaktion folgt. Wenn ich beispielsweise etwas trinke, wird als Reaktion auftreten, dass ich schwitze oder dass mein Durst gelöscht wird. Wenn ich etwas Salziges zu mir nehme, wird der Durst zunehmen. Wenn ich etwas fallen lasse, wird es nach unten fallen und nicht in einem Looping auf einen Ablageplatz. Diese materielle Welt funktioniert nach ganz genauen, exakten Gesetzmäßigkeiten. Das Interessante, was der Westler unbedingt lernen muss, ist, dass diese Gesetzmäßigkeiten ganz besonders auf seine Tätigkeiten zutreffen. Auf jede Tat, die ich ausübe, folgt eine entsprechende Reaktion, als karmische Reaktion. In Wiesbaden hatte ich eine kleine Geschichte erzählt hierzu, die das illustriert. Es gab einmal eine alte Frau, die einen Sohn hatte, der ihr sehr lieb und ans Herz gewachsen war. Eines Tages ging der Sohn in den Urwald und wurde von einer giftigen Kobra gebissen, woraufhin er augenblicklich starb. Der Jäger Arjunaka war gegenwärtig und beschloss, die Kobra zu fangen, was ihm nach einigen Versuchen gelang. Und so kam er dann zu der alten Dame hin mit der Kobra im Netz und sagte, hier habe ich den grausamen Mörder deines Sohnes gefunden. Nun kannst du Rache verüben. Hier kriegst du mein langes Messer, traktiere und ermorde den Mörder deines Sohnes. Die alte Frau war natürlich völlig erschüttert, dass ihr Sohn gestorben war. Nachdem sie sich dann aber gefangen hatte, sagte sie, ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass die Kobra die Ursache des Todes meines Sohnes ist. Arjunaka sagte, hat die Trauer deine Vernunft verwehrt? Ich habe gesehen, wie die Schlange ihn gebissen hat. Nein, nein, nicht das, meine ich, sagte die alte Frau. Ich glaube, der Tod war die Ursache des Sterbens meines Sohnes. Denn gerade vor einigen Wochen ist auch jemand von einer Kobra gebissen worden, kam aber heil aus dem Wald zurück, ein bisschen humpelnd und musste sich nochmal zur Nachrast hinlegen, aber er lebt. Nur wenn der Tod selber eintritt, dann ist das Sterben da. Ach, nun wär's mir zu philosophisch, sagte Arjunaka. Nein, nein, sagte die Alte, lass uns den Tod rufen und dann werden wir ihn mal befragen. sie tat es und vor ihnen erschien eine ehrfurchtserbietende Persönlichkeit mit roten Haaren, funkelnden Augen und einem weißen Gewand. Tod, fragte die Alte, bist du die Ursache von dem Sterben meines Sohnes? Nein, sagte der Tod. Die Zeit ist die Ursache. Nur wenn jemandes Zeit gekommen ist, kann ich jemanden in den Tod führen. Ich bin mir nicht so sicher, sagte die Alte. Lass uns die Zeit rufen und es herausbekommen. So wurde die Zeit gerufen und befragt. Und auch die Zeit sagte, nein, ich bin nicht die unmittelbare Todesursache. Ich bin dabei als Mahakala, aber ich bin nur genauso dabei, wie du als Tod dabei bist. Es ist da jemand ganz anderes. Es ist ein Gesetz. Es ist Karma, das die Ursache für den Tod deines Sohnes ist. Und als die Frau das hörte, die alte Dame, sagte sie, ja, das gibt Sinn. Mein Sohn war ein Schurke. Aber ich lieb ihn. Er hat Gewalt verübt und jetzt ist ihm die Gesamtsumme auf die Gewalttaten, die er getan hat, zugekommen. Das ist sein Karma. Karma nun gibt es in insgesamt 4 verschiedenen Formen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und diese 4 Formen, um es einfacher zu machen, lassen sich wiederum kategorisieren und einteilen in 2 Formen. Einmal manifestiertes Karma und dann noch nicht manifestiertes Karma. Wir alle haben einen physischen Körper, der uns heute hierher getragen hat, mit gewissen Vorteilen und Nachteilen. Vielleicht hat einer von euch einen sehr schönen Körper. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gutes Karma ausgeführt. Aber das ist, wie wir sehen, nur das im Augenblick sichtbare Karma. Einer hat vielleicht eine ausgeprägte Haknase. Ein anderer hat unter Umständen einen sehr stechenden Blick. Wieder ein anderer hat schlechten Mundgeruch. Ein anderer hat Rückenbeschwerden. Ein anderer hat einen zu üppig gestalteten Bizeps. All das ist manifestiertes oder sichtbares Karma. Es gibt ein Buch namens Vishnu Sanghita, in dem gesagt wird, welche Tätigkeiten zu welchem Körper geführt haben. Zum Beispiel die Zivilisationserkrankung schlechter Mundgeruch wird verursacht durch üble Nachrede über andere. Kennt ihr das? Das ist sehr verbreitet in unserer Zivilisation. Ah, hast du die gesehen? Die meint wohl, sie sei Miss Universum. Dabei ist sie Miss Ente. Nicht? Oder hervortretende Krampfadern werden, nicht in jedem Fall, also durch ausschweifende Sinnlichkeit hervorgerufen. So gibt es eine genaue Wissenschaft, die in der Vishnu Sanghita analysiert wird, die zurückführt, was für Tätigkeiten da zum manifestierten Karma geführt haben. Nun gibt es 3 Formen des noch nicht manifestierten Karmas. Und das ist etwas, was total interessant ist. Denn das ist etwas, was es genauer lohnt, sich anzuschauen. Diese 3 Formen des noch nicht manifestierten Karmas sind einmal das, was in nächster Zukunft eintreten wird. Vielleicht wird dieser Fächer dort, weil der alt ist und in einem Hare Krishna-Tempel so und so die Mechanik nie so ganz funktioniert, plötzlich sich lösen aus der Halterung, diese Decke, diese Holzsachen aufsplittern und sich dann pfeifend in den Rücken graben von demjenigen oder derjenigen, der da untersetzt. Das wäre praktisch noch nicht manifestiertes Karma, uns trennt noch ein bisschen davon, aber es kommt gleich. Also ich muss euch sagen, gerade der Fächer ist gut angebracht. Also bei den Lampen wissen wir nicht so genau, aber bei den Fächern, also keine Angst. ist also das, was unmittelbar bevorsteht. Oder jemand geht zu einem hat sich verabredet beim Zahnarzt für morgen um 9.25 Uhr. Und wenn er auf den Stuhl geht, fällt er ohnmächtig runter vom Stuhl vor Schmerz. Das ist noch nicht manifestiertes Karma, was aber eben gerade da dran ist, manifestiert zu werden. Falonmukha nennt man das. Dann gibt es ein Karma, was in nächster Nähe, was noch weiter entfernt ist, also von dem uns noch mehr Zeit trennt. Und schließlich gibt es Karma, was als Kutastha in Sanskrit beschrieben wird. Etwas, was in ganz, ganz subtiler, feiner Form da ist. Nämlich in Form eines Wunsches, über den wir uns noch gar nicht bewusst sind. Der irgendwann einmal aus unserem Unterbewussten hervorkommt, vielleicht wie ein Luftblasen aus einem Teich von unten nach oben steigen und dann plötzlich als Wunsch da sind und zum Denken, Fühlen und dann Wollen führen zu der wirklichen Tätigkeit. Das ist also die dritte Art des noch nicht manifestierten Karmas. Jeder Mensch hat diese drei Arten des noch nicht manifestierten Karmas mit sich. Wir alle haben unser Karma-Gepäck. Ihr könnt euch das vorstellen in Form von Samen, die wir mit uns tragen und die irgendwann einmal aufgehen werden. In allernächster Zukunft oder in ferner Zukunft. Ein anderes Beispiel. Wenn ihr in einem Buch auf Seite 223 seid, möchtet ihr noch nicht wissen, was auf Seite 567 steht. Wenn ihr aber die Möglichkeit habt, vorzublättern, was jeder hat, der ein Buch liest, dann könnt ihr herausfinden, was in der Zukunft dort kommt. Genauso können die Vorgänge der Astrologie oder das Bhrigu Samhita oder das I Ching und was immer es dort geben mag in den unterschiedlichen Traditionen, einen Blick in die Zukunft werfen, sozusagen vorausblättern im Lebensbuch und dort das Karma kennen, was in allernächster Zukunft eintreten wird und auch in fernster Zukunft. So, durch den Vorgang des spirituellen Lebens ist es möglich, das noch nicht manifestierte Karma zu verändern. Das, was noch in der Zukunft kommen wird. Es ist nicht möglich, oder nur in seltenen Fällen möglich, das schon manifestierte Karma, zum Beispiel eine Krankheit, die schon da ist, die chronisch ist, zu verändern. Es ist möglich. Aber die Regel ist, dass man das, was schon da ist, nämlich den physischen Körper, akzeptieren muss. Das aber, was noch kommen wird, das ist jetzt sehr wichtig, das kann verändert werden. Und das funktioniert so, dass durch die Kraft von spirituellen Tätigkeiten unser feinstofflicher Körper verändert wird. Ich möchte das ein bisschen erläutern. Jeder von uns hat einen grobstofflichen Körper, in dem sitzen wir hier gerade, und einen feinstofflichen Körper, in dem denken wir gerade. Ich weiß, es ist heiß, manch ein feinstofflicher Körper ist gar nicht beim Thema hier. Unsere Gedanken sind subtil. Ich kann sie nicht sehen, aber ich kann vielleicht sehen, wie sie den grobstofflichen Körper, also das Gesicht, beeinflussen und kann so sehen, was einer denkt bzw. nicht denkt. Dieser feinstoffliche Körper ist auch unser Traumkörper. Wenn wir beispielsweise aus dem Wachbewusstsein ins Traumbewusstsein gehen, zur Nachtzeit, dann erleben wir ja auf der feinstofflichen Ebene Träume. Wir treffen vielleicht noch nie bekannte Personen. Wir Hirten sind zusammen, wir reiten auf Kutschen oder Pferden, wir durchschreiten große Hallen. Diese sind nicht grobstofflich, diese Hallen. Diese Pferden und Kutsche sind feinstofflicher Art und die Räume auch. Denn wie sollte ein Riesenpalast hereinpassen in unser kleines Schlafgemach? Das ist also, es gibt den grobstofflichen Körper und die grobstoffliche Ebene, auf der die Tätigkeiten und Wahrnehmungen stattfinden, und den feinstofflichen Körper und die feinstoffliche Ebene, auf denen die Tätigkeiten und Wahrnehmungen im Traum geschehen. So, dieser feinstoffliche Bereich kann durch einen echten spirituellen Pfad verändert werden. Das Beispiel, was gegeben wird, ist aus der, wie sagt man, Botanik. Wenn ihr einen Samen habt, ist da schon in der Anlage, in der biologischen Anlage, der Bananenbaum oder der Zitronenbaum enthalten. Nur ein bisschen Zeit trennt uns. Der Bananen- oder Zitronenbaum kann sich jedoch nicht entwickeln aus diesem Samen, wenn der Same geröstet wird in einer Pfanne. Dann hört die Keimfähigkeit, wird unterbrochen, es kommt nichts mehr raus. Genauso können die Karmasamen, die wir alle tragen, die noch nicht gesprossen oder aufgegangen sind, durch eben die Kraft vom spirituellen Leben verändert werden. Das Beispiel, ein weiteres Beispiel, was uns hilft, ist die Kokosnuss. Wenn ihr eine Kokosnuss habt, das gibt es hier nicht in Deutschland, so schöne Kokosnüsse, die unter intensiver Sonnenbestrahlung ist, so trennt sich das Fleisch von der Kokosnussschale. Und wenn man die Kokosnuss nimmt und schüttelt, hört man es klötern da drin. Es klötert. Klöter, klöter. Mit anderen Worten, durch die Sonnenbestrahlung wird in der Kokosnuss etwas bewirkt. Ein Trennungsvorgang tritt ein, nämlich das Fleisch trennt sich von der harten Schale. So kann auch durch den Einfluss von spirituellen Tätigkeiten, können wir uns tatsächlich trennen von unserem Karma. Auf das, oder so, dass die Karma-Samen nicht sprießen müssen. Das ist ein so wunderbares Phänomen, das ist also, ich will dazu gerne dann etwas Persönliches sagen. Mir wurde von der Astrologie und einem guten Internisten vorhergesagt, dass ich so um die 30 Jahre sterben würde. Ich hatte eine schleppende Zeitbombe als Krankheit mit mir getragen, die dann aufplatzen würde. Und ich weiß, in dieser Zeit ging ich dann auch tatsächlich ins Hospital. Es war eine schreckliche Operation. Bei der ersten Operation hatte ich dieses Nahtoderlebnis, dass man aus dem Körper tritt und plötzlich von oben seinen Körper sieht, an dem geschnippelt wird. Beim zweiten, man hat dann gefuscht, zu Deutsch gesagt, und mich zugenäht, ohne eine Blutung erfolgreich oder permanent zu heilen. Die war wieder aufgebrochen, und irgendwann nach 3 Tagen wachte ich eines Nachts auf mit einem Blähbauch. Ich dachte, das wären Blähungen gewesen, aber das war es nicht. Die Krankenschwester kam dann aus Versehen, die ich klingelte vor Pain, Schmerz, kam dann daran an dem Blähbauch, und dann bin ich hochgesprungen vom Bett und zusammengebrochen, und dann war der Chefarzt nicht da gerade, aber ich musste unbedingt operiert worden werden, und ich wollte noch einen Hubschrauber bestellen, dass ich in ein besseres Krankenhaus kam, aber da war ich schon wieder ohnmächtig, und dann wurde ich ein zweites Mal aufgeschnitten. Und mir war völlig klar in diesem Augenblick, jetzt ist dein Karma, die Karma-Sinfonie kommt. Ich dachte schon, es wäre das Spiel mir das Lied vom Tod. Und dann habe ich einfach gedacht, wenn Karma verändert werden kann, bin ich jetzt mal total gespannt, ob ich aus der Operation lebendig herauskomme. Und tatsächlich Ich segelte so gerade noch über die Grenze rüber und musste dann eine Woche unter Morphion gehalten werden, weil der Schmerz sehr stark war. Aber ihr seht mich hier immer noch munter, mehr oder weniger unter euch sitzen. Also das Karma ist verändert gewesen. In den Sanskrit-Schriften heißt es, dass tatsächlich durch ein intensives spirituelles Leben diese karmischen Reaktionen reduziert werden. Man weiß denn, jetzt wäre eigentlich die und die karmische Reaktion, die im Karma-Buch geschrieben ist, aber sie tritt nicht ein, weil Krishna dieses Karma auf ein erträgliches Maß reduziert hat. Wenn ein Mensch sich dieses bisschen Leid erfahre, werden die karmischen Reaktionen von hunderten und vielleicht tausenden sündhaften Reaktionen verbrannt. Und somit ist man froh auch im Leid. Nicht, man ist nicht total frustriert, sondern froh dadurch, dass eben jetzt das Karma weg ist und man Hindernisse auf dem spirituellen Pfad beiseite geräumt hat. Der Pfad des Sharanagati oder Prapatis, der Tätigkeiten, die man auf Krishna richtet und somit, wie man Krishna-Yoga oder Verbindung mit Krishna erreicht, hebt einen also geradewegs aus der karmischen Vorherbestimmung in einen Bereich hinein, wo man seine Freiheit als spirituelle Seele geltend machen kann. Nun möchte ich noch eine interessante Fragestellung stellen, die ich auch... Ich komme gerade aus Wiesbaden, da habe ich auch über das gesprochen. Eine Fragestellung, die bei uns im Tempel sehr oft eintritt. Ich möchte unsere Gäste gerne informieren. Viele von uns praktizieren das Zölibat. Das wird durch diese Farbe ausgedrückt. Zölibat, das ist jetzt schon ein Fremdwort, es ist so und so ein Fremdwort, heißt sexuelle Enthaltsamkeit. Und diese Mönche, die das tun, leben also alleine, ohne, also nicht in Verbindung mit einer Frau. Keine Angst, es gibt auch Verheiratete und es ist so, dass wir Erfahrung gesammelt haben, dass ungefähr 90% derjenigen, die als zölibatäre Mönche hier anfangen, irgendwann einmal in den Ehehafen einlaufen. Das ist so eine statistische Zahl. Nun, viele, die also jetzt im Zölibat leben, entweder als Mann oder Frau, stellen sich natürlich die berechtigte Frage, werde ich heiraten, ja oder nein? Ist klar. Und wenn ich heiraten werde, dann will ich schon einen Devotee heiraten, einen Transzendentalisten, einen Spiritualisten und nicht irgendeinen hergelaufenen Materialisten oder Materialistin. Können die das verstehen, dass das ein Thema ist, was das Devotee-Herz bewegt, besonders zur Sommerszeit? Das ist ein Thema. Nun, wenn Devotees mit dieser Fragestellung zu einem Astrologen gehen, was auch oft vorkommt, wird der Astrologe seine Berechnung machen und sagt, da lüdalalala, da lüdalalala. Natürlich wirst du heiraten. Denn es ist ja eine Tatsache, die allermeisten Menschen heiraten in dieser Welt. Das ist ja eines der Zentralthemen, kann man sogar in der Musik, in der klassischen Musik nachhören oder in der Popmusik. Nicht, er liebt dich, ja, 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 sie liebt dich, nee, nee, nee und so. Es ist ja das Thema von Kunst sehr oft. Ich habe gehört vom Psychologen, dass der normale Mensch neunmal in der Minute ans andere Geschlecht denkt, meistens in unbewusster Form, und das dann sublimiert herauskommt in die schönen Künsten, durch die man beeindrucken möchte und so weiter. So, die Astrologen werden meistens sagen, ja, du wirst heiraten, am besten du machst das schnell, bevor du zu alt wirst. Vielfach stellen die Devotees sich die Frage, ich muss ja heiraten. Das interessante Thema ist jedoch, dass man durch starkes spirituelles Leben seine Vorherbestimmung verändern kann und wie sich das tatsächlich auch messbar äußert, ich meine, wir wollen jetzt mal total praktisch sein, ist darin, dass man andere Wünsche entwickelt. In dem feinstofflichen Körper sind ja die Wünsche. drin, nicht? Ich will dies, ich will das. Das ist eines der Symptome oder eines der Verantwortlichkeiten unseres Geistes, Wünsche zu entwickeln, denken, fühlen und wollen. Durch das spirituelle Leben verändern sich Wünsche und auch die Karmasamen, die in unserem Wunschkörper, die in unserem subtilen Körper enthalten sind, werden verändert. Das hatten wir schon behandelt. Viele Devotees oder Transzendentalisten haben während ihres Lebens gemerkt, dass ihnen ganz und gar andere Dinge wichtig geworden sind. Heute zum Beispiel hatten wir diesen großen Auftritt auf der Hauptwache, hieß das da in Frankfurt. Und danach sagten die Bands, so, gut gemacht, jetzt wollen wir ein Trinken gehen. Und haben so zu mir geguckt, trinkst du einen mit? Habe ich gesagt, was gibt's denn bei euch? Ja, wir müssen ein bisschen jetzt sich ein bisschen also bedudeln jetzt, also inspirieren. Nee, sagte ich, ich trinke kein Alkohol. Ach, nun setz dich dazu, sei kein Spielverderber. Darfst du, und dann kam sofort die Frage, du darfst doch bestimmt nicht trinken, du willst aber doch ganz gerne auch ein Klein trinken. Ein Gläschen in Ehren darf niemand verwehren. Nicht? Und ich hätte diese Einladung wahrscheinlich vor 27 Jahren noch angenommen, aber ich musste dann sagen, du kommst 27 Jahre zu spät. Das ist eine klassische Verspätung, die dir da... nicht? Denn die Wünsche verändern sich tatsächlich. Und mit den Wünschen auch das Karma. So, jeder, der Fortschritte machen möchte im spirituellen Leben und bereits einen spirituellen Pfad geht oder unter Umständen einen Wunsch, sagen wir mal, ja, sich interessiert einfach, kann ganz präzise feststellen, ob er Fortschritt in seinem Leben macht oder stehen bleibt oder Rückschritt unternimmt. Er kann es daran feststellen, ob sich seine Wünsche verändern. Spirituelles Leben ist nicht eine Sache von äußerlichen Veränderungen, es ist eine innere Veränderung. Deswegen heißt es, besser außerhalb des Tempels leben und an den Tempel denken, als innerhalb des Tempels leben und an außerhalb denken. Also damit sind materialistische Tätigkeiten gemeint. Das Denken, das Wünschen, das ist es, worauf es darauf ankommt. Und wenn wir sehen können, dass sich da eine Veränderung eingetreten hat, dann können wir ein Jubelfest feiern mit unseren Freunden. Das Jubelfest, welches den Inhalt hat, dass hier Karma tatsächlich oder Karmasamen tatsächlich geröstet worden sind und Auskeimen gehindert worden sind. Nun, sehr oft stellen dann die Devotees oder Gäste die Frage, gut, du hast jetzt also darüber gesprochen, wie gutes, wie schlechtes Karma verändert wird. Wie ist es aber denn mit gutem Karma? Den Lotteriegewinn, den ich noch in der Zukunft vielleicht mal mache. Fragen Sie, Frau Irene hat gesagt, dass es möglich ist. Wie steht es mit den angenehmen Dingen, dass ich die geeignete Lebenspartnerin, mit der ich durch die Sahara und über die Himalaya steigen werde, treffen werde? Was wird damit geschehen? Das ist sehr oft eine Frage. Ich habe eben das Karma, ich habe eben so getan, als seien es nur unangenehme Dinge, die durchs Karma kommen. Nein, auch die Lotteriegewinne. Auch die Fußball, die gelungene Fußball-Weltmeisterschaft. Ich weiß nicht, gestern waren wir in Göttingen und haben gesprochen und die ganze, also unter uns war immer ein Jubelschrei. Ich dachte, was ist denn jetzt so toll? Und da waren also irgendwelche Fußballfans, die das Berühren von Leder auf einem Stoffnetz zelebriert haben, zugange. Nicht, auch die Fußball-Weltmeisterschaft-Ergebnisse sind schon im Karma drin. Was ist damit? Also, sagen wir mal, die Fußball-Elf wird wahrscheinlich nicht spirituelles Leben so gleich aufnehmen. Also, das soll keine Sorge sein. Was ist mit jemandem, der spirituellen Pfad aufnimmt? Was ist mit dem guten Karma? Den angenehmen, den schönen Dingen im Leben, die noch kommen sollen. Auch das gute Karma wird verändert. Doch, ich möchte euch beruhigen. Das heißt nicht, dass ihr jeglichen Glückes beraubt werdet, wenn ihr zum spirituellen Leben kommt. Jeglichen Leides und jeglichen Glückes und sozusagen ein Gefühlseunuch werdet. Wenn man das so, also das war jetzt nicht genau das richtige Wort, also ein Neutrum werdet, was das Leben betrifft. Ohne Leid und ohne Glück. Nein, mit der Aufnahme eines echten spirituellen Pfades wird in unser Herzen der Bhakti Lata Beach gesät, der Same des spirituellen Lebens. Wenn jemand jetzt den regelmäßig bewässert, wächst der zarte Sprössling der Bhakti daraus hervor. Bhakti heißt Liebe zu Gott. Und schon auf einer relativ frühen Ebene kommen zwei zarte Blättchen auf diesem Sprössling. Sie sprießen da. Diese eine Sprössling heißt Klesha Gni. Frei sein von materiellem Leid, was durch Karma präsentiert wird. Und das andere Blättchen heißt Shubhada. Shubhada. Was bedeutet, dass sich alle möglichen glücksverheißenden Umstände eintreffen. Ihr kennt das alle, dass ihr sagt, das war jetzt kein Zufall, das ist alles so gut getimt geworden, Umstände haben sich aneinander gereiht und sind zu einem Szenarium ausgereift, welches mir sehr große Freude macht in meinem Leben. So, wir müssen uns entscheiden, was wir wollen in unserem Leben. Wollen wir unsere Karmasamen gießen durch materielle Tätigkeiten, oder wollen wir den Samen des spirituellen Lebens begießen durch spirituelle Tätigkeiten? Wenn man den Karma-Samen begießt, wird man mit Glück und Leid aus dieser Welt konfrontiert werden, welches einen bindet an wiederholte Geburten und Tode. Mit jeder neuen materiellen Tätigkeit bereiten wir ein neues Szenarium in der Zukunft vor, in das wir hineintreten werden. So, durch dieses Karma, durch dieses spirituelle Leben, ist es also möglich, den Kreislauf von Geburt und Tod zu unterbrechen. Durch das Bewässern des Karmas werden wir also weiterhin im materialistischen Leben oder im materiellen Leben versunken bleiben. Wenn es uns jedoch gelingt, den Bhakti Lata Beach zu bewässern, dieses spirituelle Leben, werden wir frei werden von Geburt und Tod und schon in diesem Leben spirituelle Freuden genießen. Ich möchte hier enden. Denn es ist eine meiner vielen Schwächen, einfach etwas zu lange zu reden vor Begeisterung. Mein Thema. Ich möchte hier enden und euch einfach einladen, euch mehr mit diesem karmafreien Leben zu beschäftigen. Sammelt Wissen über das an. Erkundigt euch, was ihr tun könnt in eurem spirituellen Leben. Versteht aus dieser alten transzendentalen Kultur, was für Möglichkeiten überhaupt für spirituelles Leben gegeben sind. Dazu möchte ich euch empfehlen, öfters zu unserem Sonntagsfesten zu kommen. Wir haben vielfache Aktivitäten in diesem Tempel. Um mit diesen Aktivitäten in Kontakt zu bleiben, könnt ihr euch den äußerst, jetzt kommt ein dezenter Werbeblock, könnt ihr euch den äußerst preisgünstigen Newsletter bestellen, wo man jeden Monat hört, was sich Neues tut im Tempel, da sind philosophische Beiträge und so weiter. Wir haben auch für diejenigen, die ein eher zartes Interesse empfinden, die Möglichkeit, einfach nur mal was Gutes zu essen, jeden Tag von so und so viel bis so und so viel Uhr, also ich bin nicht mehr so oft in Heidelberg. Wann gibt es hier unser Restaurant? Von 11 Uhr ab bis 14.30 Uhr könnt ihr kommen und karmafreie Nahrung zu euch nehmen. Die Karma-Free Food, nicht Prasada. Auf alle Fälle tut etwas, um aus eurem Puppendasein des Karma-Spieles herauszukommen. Um wirklich frei zu werden. Denn das haben wir als ewige Seelen, diese Möglichkeit. uns frei zu entscheiden, für den spirituellen Weg und unser Schicksal zu verändern. Vielen herzlichen Dank und auch alles Gute für euer eigenes spirituelle Leben. Hare Krishna. Dankeschön. Ich möchte jetzt gerade mal bitten, kannst du mal kurz gehen und uns fragen, ob das Festmahl schon fertig ist? Und wir werden jetzt nämlich ein karmafreies Festmahl servieren.